Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Ein klarer Septembermorgen in New York. Der Himmel blau, Alltag in den Schluchten Manhattans. Doch dann fliegen zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center. Die Menschen schauen nach oben in den blauen Himmel und zum Inferno, das dort in der Höhe seine monströsen Kräfte entfaltet und die Hochhäuser schließlich einstürzen lässt. Wir alle kennen die Bilder, die jetzt genau ein Vierteljahrhundert alt sind. Ikonische Bilder, gleich werden wir darüber sprechen. Dann stellen wir einen Dokumentarfilm vor, der israelische Militäraktion im Gazastreifen zum Thema hat und bei den Filmfestspielen in Venedig im Wettbewerb läuft. Und wir hören, wie bei der Ruhrtriennale in Gladbeck aus Hermann Hesses Siddhartha ein Theaterstück wurde. 25 Jahre ist es jetzt her, ein Vierteljahrhundert, die Terrorattacken am 11. September 2001. Sie haben die Welt erschüttert und hatten weitreichende Folgen. Afghanistan, Guantanamo, die jahrelange Suche nach dem Drahtzieher Osama Bin Laden. Ausgangspunkt aller unserer Erinnerungen sind einige wenige Bilder. Die Zwillingstürme in New York, in die gerade die Flugzeuge eingeschlagen waren, sie stehen noch und keiner ahnt, dass sie wenig später in sich zusammensacken. Diese schlanke Architektur, der blaue Himmel, diese Tat. Der Komponist Karl-Heinz Stockhausen und der britische Künstler Damien Hirst waren so verschraubt, dass sie diese Anschläge als Kunstwerk bezeichnet haben. Optisch atemberaubend seien sie gewesen, diese Anschläge, so Hirst damals. Tausendfacher Mord als ästhetisches Ereignis? Welche Macht haben diese Bilder? Wie werden sie eingesetzt, instrumentalisiert in einer Welt, die längst eine Bilderwelt geworden ist? Darüber möchte ich mit Felix Koltermann sprechen. Er ist Kommunikationswissenschaftler und beschäftigt sich intensiv mit Bildpublizistik und Fotojournalismus. Herr Koltermann, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend meinerseits.
Wie macht man sich denn ein Bild von diesen monströsen Verbrechen? Mit welchen Strategien haben denn die Bildredaktion der Zeitung an den Tagen nach dem 11. September 2001, wie haben die reagiert?
Ich denke, das Entscheidende ist, was wir uns ins Gedächtnis rufen müssen, dass die Anschläge natürlich live im Fernsehen gelaufen sind am 11. September selber. Während es in den USA Morgen war, war es bei uns Nachmittag in Deutschland und ab ungefähr 15 Uhr waren in Deutschland eigentlich in allen großen Fernsehsendern Live-Sendungen zu sehen. Vor dieser Herausforderung stand natürlich an dem Tag die Tageszeitung. Was machen wir am nächsten Tag mit einem Ereignis, was eigentlich live im Fernsehen stattfindet?
Und was haben Sie daraus gemacht, die Bildredaktion, die Zeitung?
Interessant ist, dass dominierend am 12. September Screenshots sind, also abfotografierte Fernsehbilder. Man sieht das zum Teil an der Ästhetik. Man sieht es, dass zum Teil noch die Banderolen eingeblendet waren, dass die Logo der Fernsehsender noch auf den Bildern, auf den Titelseiten oder in den Zeitungen zu sehen waren. Das wichtigste Bild, was am 12. September in den deutschen Tageszeitungen auf den Titelseiten war, waren eben die brennenden Türme in New York.
Gibt es denn auch unterschiedliche redaktionelle Handschriften? Also sind Bildredaktionen der Boulevardpresse vielleicht ein bisschen anders vorgegangen als die Leitmedien, zum Beispiel New York Times, Guardian oder auch FAZ und Süddeutsche Zeitung in den darauffolgenden Tagen?
Ich habe vor allem mich mit der deutschen Tageszeitungsberichterstattung zu den Ereignissen beschäftigt. Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Interessant sind zum Beispiel Entscheidungen, die einmalig in der Zeitungsgeschichte sind. Zum Beispiel hat die FAZ zu dieser Zeit eigentlich nie Bilder auf der Titelseite gehabt, also war sozusagen eine reine Textseite, hat sich an diesem Tag aber zu zwei Bildern entschieden. Einmal der brennende Turm und daneben George Bush. Dann haben natürlich die Zeitungen ganz unterschiedliche Akzente gesetzt, entweder nur mit einem Bild, mit mehreren Bildern. Dann hat der Boulevard natürlich ganz stark damit gearbeitet, gleich auch sprachlich über die Bilder zu gehen und entweder, wie zum Beispiel die BZ aus Berlin, Krieg gegen Amerika zu Texten, während andere vorsichtiger waren, noch von Terror oder von Anschlägen sprachen. Darüber hinaus ist interessant, dass einige Titelseiten sich für komplette Bildseiten entschieden haben, die nur die Türme zeigen mit Text auf den Bildern, was eigentlich auch recht ungewöhnlich ist.
Die Zwillingstürme, der kritzelblaue Himmel, ein Flugzeug im Anflug kurz vor dem Einschlag. Ist das das zentrale Foto, kann man das sagen? Gibt es ein Foto?
Es gibt eigentlich mehrere Motive, die immer wieder zu sehen sind. Das erste ist die Explosion. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass 40% der Bilder die Explosion zeigen. Andere wichtige Bilder waren die Wolke, die Ruine und das Flugzeug. Aber das Bild, was wohl ikonisch im Kopf ist, ist die Explosion. Dann gab es zwei Bilder, die sehr wichtig geworden sind. Das eine ist der sogenannte Falling Man, ein Mensch, der sich aus den Türmen in den Tod stürzt und sozusagen sehr ikonisch eine fallende Person vor dem Hintergrund des Gebäudes zu sehen ist, was auf Bildethik sehr stark diskutiert wurde, sowie das Bild der Feuerwehrmänner, die auf den Ruinen von 9/11 die amerikanische Flagge hissen.
Ikonische Fotos, die Sie beschreiben, Herr Koltermann. Was zeichnet denn solche Fotos aus?
Das Entscheidende ist eigentlich, dass eben nach Bilderikonen stehen im Moment sowie über die Zeit. Also man kann sagen, Bilder sind so berühmt, dass sie von allen wiedererkannt werden. Sie erscheinen eigentlich auf allen Titelseiten. Sie werden extrem oft abgedruckt und darüber hinaus in verschiedenen Medien. Und meistens schaffen sie es, einen Augenblick, ein Ereignis in einem Bild einzufangen. Und ich denke, das ist eigentlich für diese Bildikone der brennenden Türme auch das Entscheidende. Das ist nicht das eine Bild im Sinne von das immer gleiche Foto, sondern es ist ja millionenfach oder tausendfach von verschiedenen Kameras eingefangen, aber dieses Bildelement, sagen wir, der brennenden Türme.
Der 11. September 2001, 25 Jahre ist das jetzt her. Sind denn trotz der Bilderflut in der Zwischenzeit, sind da auch heute noch ikonische Fotos überhaupt möglich?
Ich denke, heute haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun, weil natürlich heute die sozialen Netzwerke, Algorithmen und Plattformen im Vordergrund stehen. Das heißt, während das Entscheidende war, dass bei 9/11a die fernsehenden Zuschauer das Entscheidende waren und das immer in Dauerschleife laufende Bild der einstürzenden Türme sowie danach die Tageszeitung, die noch sehr große Dominanz hatten, haben wir heute eine fragmentierte Medienöffentlichkeit, wo alle ganz unterschiedlich konsumieren und möglicherweise bei einem Ereignis einer ähnlichen Art und Weise natürlich simultan das Ereignis unterschiedlich erleben würden. Deswegen ist die Vermutung, dass heute sich einzelne Ikonen motivisch wie einzelne Fotografien sehr viel schwerer entwickeln.
Gibt es denn ein anderes ikonisches Foto, das vielleicht in jüngster Zeit entstanden ist, das Sie besonders hervorheben würden?
Eine der letzten Bildikonen, die mir im Kopf ist und die, denke ich, sehr präsent ist, ist das Bild des toten Flüchtlingsjungen am Strand, Alan Kurdi. Das ist aber auch interessant, weil es sich eigentlich erst mit der Zeit zu einer Bildikone entwickelt hat. Und zwar einer Bildikone eigentlich für die Flüchtlingskrise und erst über eine immer wieder Zeigen dieses Bildes im Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlingskrise hat es sich zu einer Bildikone entwickelt.
Ist denn Fotografinnen und Fotografen klar, wenn sie ein Foto unter extremen Bedingungen machen, dass sie gerade unmittelbar teilnehmen an einem historischen Moment? Oder kommt diese Art ja der Reflexion erst später? Machen die einfach zunächst mal ihren Job?
Da gibt es zwei Dinge. Ich habe dazu ein Interview mit Tom Franklin geführt, der das Bild der Flag Raising der amerikanischen Flagge auf den Trümmern von 9/11 gemacht hat. Der hat gesagt, im Moment selber war er wie einem Tunnel, hat sozusagen nur fotografiert, hat aber natürlich schon erkannt, dass da ein einmaliges historisches Ereignis sich vor seiner Kamera abzeichnet, hat in dem Moment auch erkannt, dass es Anleihen hat an das berühmte Bild von Iwo Jima aus dem Zweiten Weltkrieg, wo auch die Amerikaner eine Flagge gehisst haben. Gleichzeitig kann ein Fotograf natürlich nie vorhersehen, ob sein Bild ikonisch wird, weil dieser Ikonisierungsprozess so komplex ist. Muss natürlich gedruckt werden, es muss den Moment finden, es muss die Verbreitung finden und es muss natürlich für etwas stehen, wo ganz viele Menschen, Redaktionen, Zeitungen andocken, dass es eben diese Verbreitung erfährt. Das kann eigentlich ein einzelner Fotograf nicht vorhersehen. Das ist dann eine Vielzahl von Faktoren, die da zusammenspielen.
Sie sind 1979 geboren, Herr Koltermann. Können Sie sich denn noch erinnern, wann und wie Sie von den Anschlägen erfahren haben? Sie waren damals ja irgendwie kurz vorm Studium, denke ich mal.
Richtig, genau. Ich erinnere mich sehr gut, weil ich an diesem Tag mit Freunden im Auto unterwegs war. Wir waren ein paar Tage zusammen im Urlaub und waren auf dem Rückweg und haben im Radio quasi kurz vor zu Hause gehört, dass in New York was passiert ist. Und zu Hause sind wir quasi sofort vor den Fernseher und haben den Nachmittag dann eigentlich vor dem Fernseher verbracht. Und da ich mich damals schon sehr stark für Journalismus, für aktuelle Berichterstattung interessiert habe und kurz vor meinem Fotografiestudium war, bin ich auch am 12.09. dann in meinem Heimatdorf in den Supermarkt und habe alle verfügbaren Zeitungen gekauft, weil ich schon Gefühl hatte, das ist ein historischer Moment. Es ist total spannend, sich mal anzuschauen, ne, was daraus eigentlich die Presse gemacht hat.
Das habe ich auch gemacht am 12. September und die Zeitung habe ich noch heute. Und ich denke auch, jeder von uns, der erwachsen war oder halbwegs erwachsen war, wird noch wissen, was er an diesem 11. September 2001 gemacht hat. Dieses Datum jährt sich jetzt zum 25. Mal. Wir sind der Frage nachgegangen, wie spektakuläre Bilder vom Terror zu bewerten sind, wie sie sich entwickelt haben, diese Bilder, unsere Wahrnehmung, wie sie sich entwickelt hat. Der Kommunikationswissenschaftler Felix Koltermann war das. Herr Koltermann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.
Vielen Dank. Ich habe mich für die Einladung gefreut.
Und morgen, am 11. September, werden wir hier in Fazit mit dem Schriftsteller und Übersetzer Ulrich Bär sprechen. Er ist Professor an der New York University und unterrichtet dort Literaturwissenschaft und Fotografie. Die Filmfestspiele von Venedig befinden sich im Endspurt. 20 Filme sind im Wettbewerb. Am Samstag wird der Goldene Löwe verliehen. Erst unmittelbar vor Festivalbeginn hat die Leitung den 20. Film des Wettbewerbs bekannt gegeben. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken angegeben. Es handelt sich um den Dokumentarfilm NASA des israelischen Regieduos Yuval Abraham und Rachel Shor. Die beiden setzen sich mit den israelischen Militäraktionen im Gazastreifen auseinander. In ihrem vorherigen Dokumentarfilm No Other Land hatte das Regieduo die Siedlergewalt in Israel thematisiert. Diese Produktion gewann auf der Berlinale 2024 den Preis als bester Dokumentarfilm und ein Jahr später auch einen Oscar. Auf der Berlinale hatten die israelkritischen Äußerungen der Regisseure während der Preisverleihung für Kontroversen gesorgt. Also hochbrisant, diesen Film nun in Venedig zu zeigen, diese neue Produktion. Aus dem Studio der RAI im Palazzo del Cinema am Lido ist uns jetzt Anke Lewicke zugeschaltet. Einen schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Immer wieder wird ja gefordert, israelische Filmschaffende zu boykottieren. Jetzt läuft dieser Film im Wettbewerb von Venedig und keine Stimme wird laut, die sich gegen diese Teilnahme äußert. Warum ist das so?
Ja, da geht es dann eigentlich immer um Filme, die mit israelischen Geldern, also auch Fördergeldern, staatlichen Geldern finanziert wurde. Und dieser Film ist aber jetzt vom The Guardian produziert und einer der ausführenden Produzenten ist der Regisseur Jonathan Glazer, der bekannt wurde mit dem Film Zone of Interest über den Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Also kein israelisches Geld dabei. Das heißt für viele eben, deshalb ist der Film auch frei von Zensur, kann offen reden. Und im Vorfeld wurde ja das Festival schon versucht, so zu instrumentalisieren. Die Nobelpreisträgerin und Schriftstellerin Annie Ernaux hatte eine Petition verfasst, wo sie das Festival aufforderte, eine palästinensische Flagge neben den anderen Ländern Flaggen am Festivalpalast zu hissen. Und der israelische Filmemacher Avi Mograbi drückte dem Festivalleiter Alberto Barbera auf dem roten Teppich vor laufender Kamera einen Sticker mit Stopp den Völkermord in die Hand. Aber jetzt war es hier sehr ruhig den ganzen Tag. Also es ging wirklich darum, was auf der Leinwand verhandelt und erzählt wird.
Der Begriff NASA steht für das hebräische Militärkürzel für Kollateralschaden. NASA wird wohl vom israelischen Geheimdienst und Militär genutzt, um die Anzahl der Zivilisten zu beziffern, deren Tod man bei einem Angriff im Gazastreifen vorab einkalkuliert. Spiegelt denn, Frau Lewicke, der Titel den Inhalt des Filmes?
Ja, das kann man schon so sagen. Und auf der Pressekonferenz, die auch politisch überhaupt nicht aufgeladen war, die sehr ruhig verlief, konnte das Regieduo ausführlich seine Absicht und seine Herangehensweise schildern. Also ihnen sei es eben wichtig gewesen, das System hinter dem Töten zu zeigen, zu deuten. Und viele der Fakten seien natürlich bekannt, etwa der Einsatz von KI und Drohnen. Und dennoch würde das Medium Film diesen Informationen noch die Möglichkeit eines anderen Begreifen zufügen, sagte Yuval Abraham.
And there's something about film, there's something about cinema that I think allows you to really explore structures of systems.
Der Film kann die Strukturen eines Systems sehr gut veranschaulichen. Natürlich ist dabei die Montage sehr wichtig. Wie bringt man das bereits bekannte Material neu zusammen, sodass etwas Neues entsteht? Und wir als israelische Filmemacher haben uns verpflichtet gefühlt, das System von innen zu zeigen, weil wir einen anderen Zugang haben. Für unseren Film haben wir 24 20 Mitglieder der israelischen Armee getroffen. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, alle Interviews finden nachts statt auf den Dächern von Hochhäusern in Tel Aviv. Die Silhouetten der Interviewten sind unkenntlich gemacht, die Stimmen digital verfremdet. Und die Fragen werden stets von Yuval Abraham gestellt, sehr ruhig, sehr präzise. Und er will eben das konkrete militärische Vorgehen wissen. Und das bekommen wir jetzt Schritt für Schritt erklärt. Die Handys von Hamas-Terroristen werden abgehört, ihre Position lokalisiert. Man weiß ziemlich genau, wie viele Personen sich in einer Wohnung befinden. Und dann fängt ein Soldat an, eine Zeichnung zu machen, sagt, hier im vierten Stock wohnt der Hamas-Terrorist. Und wenn wir hier eine Bombe reinschießen, dann werden auch die Nachbarwohnungen betroffen. Und dann fängt er an, eben die Anzahl der NASA zu berechnen. Also die Anzahl der toten Zivilisten, die man eben im Kauf nimmt. Und Yuval Abraham stellt wirklich beharrlich weiter diese Fragen. Und wir bekommen dann einfach wirklich das System mit, das hier am Werk ist. Und das in seiner wirklich auch gnadenlosen Effizienz.
Also das System von innen zeigen, haben wir gerade gehört in diesem O-Ton. Die Mitglieder des Militärs, die werden also nicht irgendwie angeklagt, beschuldigt. Die sprechen einfach ja über ihre Arbeit.
Ja, sie sprechen über ihre Arbeit und erstmal finde ich es eine sehr kluge Entscheidung, dass die Filmemacher darauf verzichtet haben, Aufnahmen vom Gazastreifen einzublenden. Also das hätte man ja als visuellen Beweis machen können. Das machen sie nur ganz am Ende. Und trotzdem bekommen wir eine Ahnung davon, was die ganze Zeit im Gazastreifen passiert. Und die Militärs, die kommen wirklich so zu Wort. Sie erzählen auch von ihrer Motivation, dass sie in einer Art Schockstarre waren nach dem 7. Oktober 2023, dass auch viel Hass dabei sei. Einer vergleicht seine Arbeit mit einem Videospiel und ein anderer wiederum sagt, ja, wir begehen einen Völkermord, aber er macht trotzdem einfach weiter. Und es geht gar nicht so sehr um die Frage der Schuld und der persönlichen Verantwortung. Und dazu Yuval Abraham auch auf der Pressekonferenz noch gesagt, es sei ihm eben wichtig gewesen, die Opfer sollen im Vordergrund stehen und nicht die Täter. Das sei ein Film, den man später machen könnte. Ein Film dann über die persönliche Verantwortung. Und das sei eben jetzt so wichtig, weil der Krieg im Gaza noch weitergehen würde.
NASA, das ist der einzige Dokumentarfilm im Wettbewerb in Venedig. Wie schätzen Sie das ein, Frau Lewicke? Wie wird die Jury diesen Film einordnen?
Ja, das ist sicher schwierig. Also wie beurteilt man so einen Film neben mäßigen italienischen Klamotten, japanischen Filmen über Mädchen, die ihr Hobby Manga-Zeichen zum Beruf machen wollen? Ist es dann das Thema, die politische Relevanz, die die Form schlägt? Ja, und ich hatte es ja gesagt, die militärischen Aktionen im Gazastreifen gehen weiter. Kann man jetzt mit einer Auszeichnung ein Zeichen setzen? Aber geht es dann auch ums Kino als Kunstform? Und ich fand es ganz spannend, in den vergangenen Tagen gab es ja viel politische Dokumentarfilme. Oscar-Preisträger Alex Gibney hat seinen Film über Elon Musk vorgestellt und der lief außer Konkurrenz und vielleicht hätte man den Film auch einfach außerhalb des Wettbewerbs zeigen können. Wir wären ja trotzdem alle hingegangen, wir hätten trotzdem auch alle, wie ich jetzt, darüber berichtet.
NASA, der hochpolitische Dokumentarfilm über die Militäraktionen Israels im Gazastreifen. Diese Produktion im Wettbewerb beim Filmfestival in Venedig. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan gilt als der große Provokateur in der zeitgenössischen Kunst. 1960 wurde er in Padua geboren. Er erregte internationale Aufmerksamkeit, als er den polnischen Papst Karol Wojtyla zeigte, wie er von einem Meteoriten erschlagen wurde. Zu sehen im Jahr 2000 in der polnischen Nationalgalerie in Warschau. Die Museumsdirektorin musste daraufhin nach der Ausstellung gehen. Schlagzeilen machte er zuletzt mit dem Werk Comedian. Maurizio Cattelan hatte eine Banane an die Wand der Art Basel in Miami Beach geklebt. Die Arbeit wurde später für mehr als 6 Millionen Dollar versteigert. Jetzt ehrt die Berliner Nationalgalerie den Künstler mit dem Preis der Nationalgalerie und einer großen Ausstellung in der Architekturikone der Moderne, dem Glasbau von Mies van der Rohe im Herzen der Stadt. Simone Reber hat die Ausstellung gesehen.
Der Kleine guckt ein bisschen scheel, das sieht man aber erst auf den zweiten Blick. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan lässt eine kindergroße Hitlerfigur in der Mitte der neuen Nationalgalerie in Berlin niederknien. Him lautet der einsilbige Titel des Werkes, das nach Demut aussieht. Aber, schreibt der Künstler über sein Wachsgeschöpf,
der Schrecken der Geschichte erscheint verletzlich, fromm, fast harmlos. Das Böse wird gefährlich, wenn es um Sympathie heischt.
Für seine Berliner Ausstellung verleiht Maurizio Cattelan der gläsernen Halle von Mies van der Rohe eine sakrale Aura.
Wir hatten dann alle Werke von Maurizio Cattelan zusammen im Team uns angeschaut und plötzlich kamen zwei Linien hoch, die irgendwie noch nie wirklich ausgestellt wurden.
Sagt die Kuratorin Lisa Botti.
Das eine ist das Thema Deutschland. Es war ihm gar nicht so bewusst, dass er sich mit so vielen Werken und Deutschland auseinandersetzt. Das andere war Religion und Glauben. Also wir standen dann in dieser Halle und dann war plötzlich von Maurizio Cattelan die Idee, ich mache aus diesem Tempel eine Kirche.
Die moderne Architektur wirkt nüchtern und kahl. Graue Gardinen vor den hohen Glaswänden verhindern, dass sich das Getriebe der Stadt in die Ausstellung drängt. Gegenüber dem Eingang am anderen Ende der Halle hängt die Gestalt einer nackten Frau, die mit hölzernen Zwingen in einen Rahmen gepresst ist, als sei sie ans Kreuz genagelt.
Das beruht eigentlich auf einer Arbeit von Francesca Woodman, eine Fotografin. Die hat eine Serie gemacht, die hieß Engel. Und da geht es um das Verschwinden von Körpern. Es gibt eine berühmte Fotografie, da hängt sie zwischen einem Türrahmen mit den Armen und ist kurz so vorm Aufsteigen. Und dieses Bild hat er verwendet, hat dann aber die in der Verpackung gesehen, in dieser Transportkiste, und fand es dann noch ein stärkeres Bild.
Vor diesem Bild der leidenden Frau lässt Maurizio Cattelan nun seine kleine Hitlerfigur knien. Aber die Demut des Führers ist nur Pose. Wenn man genau hinschaut, geht sein Blick an der Gekreuzigten vorbei. Die Vergangenheit schleicht sich in vermeintlicher Harmlosigkeit in die Gegenwart hinein. Neid nennt Maurizio Cattelan seine beunruhigende Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Neid, die Nacht, definiert er so.
Nacht ist, was übrig bleibt, wenn alle Erklärungen nach Hause gegangen sind.
Der Künstler ist zu der Eröffnung seiner Ausstellung nach Berlin gekommen. Für die Fotografen führt er ein kleines Pantomimenstück auf, geschmeidig, gärtenschlank im edel fließenden Anzug. Aber Maurizio Cattelan redet nicht gerne. Seine Kunst bricht sich aus der Sprachlosigkeit ihrer Bahn. Etwas zu eindeutig wirkt die Arbeit, die für Berlin entstanden ist. Ein Holzmodell des Brandenburger Tors bildet den Eingang zur Ausstellung. Purgatory, Fegefeuer heißt das Werk. Hier sollen sich die Guten und die Bösen trennen. Sehr viel stärker sind die unauffälligen Interventionen. Auf und unter dem Dach hocken unzählige Tauben. Erst auf den zweiten Blick sind sie als Kunstwerke zu erkennen. Für die Kuratorin Lisa Botti sind die Vögel ungerührte Beobachter der menschlichen Aktivitäten.
Tauben haben ja dieses Invasive, dass sie auch Räume von innen sehen. Die Tauben sind für uns wie so eine Präsenz von oben, wie so etwas, was dir so ein bisschen im Nacken sitzt. Die haben den Titel People, Leute. Aber es ist vielleicht auch in dieser sehr kontemplativen Ausstellung, die auch vielleicht ein bisschen düster ist, ist sie für mich aber auch so ein bisschen was Hoffnungsvolles, weil ich da natürlich den Heiligen Geist in dieser Form sehe.
Unter dem Blick der Tauben, rechts und links der Mittelachse, entfalten sich Szenen von der Mühsal des Lebens. Ein Hund, ausgestopft natürlich, hat seine Zuflucht in einer Kanalröhre gefunden. Alle Viertelstunde wird sein Schlaf jedoch gestört, weil die Museumsaufsicht mit einem Hammer auf das Metall schlägt. Auf der anderen Seite hängt ein Pferd, ein Fohlen noch, im schweren Ledergeschirr unter der Decke. Seine Beine sind überlang, als würden sie von der Erdanziehungskraft angezogen und finden doch keinen Boden unter den Hufen. Novecento heißt die Figur, 20. Jahrhundert.
Ein Tier, das mit Bewegung und Stärke verbunden ist, wird zum toten Gewicht. Die Geschichte opfert oft, was sie einst gefeiert hat.
Die Ausstellung befreit den Künstler von dem Image des Scherzbolds, an dem er selbst nicht ganz unschuldig ist. Sie zeigt seine Aufmerksamkeit für die Schwachen, die Unsichtbaren, die Gescheiterten. In seinem Mitgefühl ist Maurizio Cattelan der Religion näher, als es seine rebellische Haltung vermuten lässt.
Simone Reber über Maurizio Cattelan und die Ausstellung Neid in Berlin in der Neuen Nationalgalerie zu sehen bis kommenden März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das internationale Filmfestival von Toronto gehört zu den wichtigsten Festivals in Nordamerika. Bei der gerade gestarteten 51. Ausgabe ist Deutschland mit 18 Produktionen und Co-Produktionen vertreten. Dazu gehört zum Beispiel Sandra Wollners deutsch-österreichisches Drama Everytime, mit dem sie um einen Oscar für den besten internationalen Film konkurriert. Weltpremiere feiert in Toronto die ARD-Serie Breitscheidplatz 1912 von David Navrat. In 6 Teilen werden darin die Ermittlungen zu dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 geschildert. In diesem Jahr werden auf dem kurz TIFF genannten Festival besonders viele Filmbiografien gezeigt. Die Eröffnungsvorstellung Being Human ist Judy Human gewidmet, einer US-Aktivistin für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die französische Dirigentin Marie Jacquot ist die erste Frau an der Spitze eines deutschen Rundfunkorchesters. Mit Beginn der neuen Spielzeit übernimmt die 36-Jährige die Leitung des WDR-Sinfonieorchesters in Köln. Dort stellt sie sich heute der Presse vor. Jacquot stammt aus Paris und ist gleichermaßen auf der Konzert- wie auf der Opernbühne zu Hause. Seit 2024 war sie Chefdirigentin des Königlich Dänischen Theaters in Kopenhagen. Als Gastdirigentin ist sie mehrfach mit den Wiener Symphonikern aufgetreten. Begonnen hatte die Karriere von Marie Jacquot mit einem Posaunenstudium in Paris. In Wien und Weimar hatte sie sich später zur Dirigentin ausbilden lassen. 3 Monate ist es her, da löste der neue rechtsnationale Eigentümer des Grasset Verlags in Frankreich, Vincent Bolloré, eine Protestbewegung aus. Er hatte den langjährigen Verlagsleiter Olivier Norat entlassen. Daraufhin verließen viele Autorinnen und Autoren das Traditionshaus. 80 von ihnen erzählen jetzt in einem gemeinsamen Text von ihrem Widerstand gegen den Einfluss des Milliardärs oder, wie sie es nennen, gegen eine reaktionäre Welle, die die Kultur angreift. Das Buch trägt den Titel La Grande Évasion, übersetzt in etwa die große Flucht. Eine der Initiatorinnen der kollektiven Arbeit, Colombe Schneck, sagte der Nachrichtenagentur AFP, nie zuvor hätten 80 Menschen gemeinsam geschrieben. Das spiegele gut wider, dass sehr unterschiedliche Personen mit verschiedenen Meinungen in der Lage seien, gemeinsam zu kämpfen. Zum ersten Mal findet die Fashion Week in New York ohne Echtpelze statt. Die Modemesse verbietet Pelz von Tieren ab diesem Jahr auf den Laufstegen und setzt damit eine neue Vorgabe des Berufsverbandes der US-Modedesigner um. Der bezeichnete Echtpelz als unethisch und nicht nachhaltig. Einzige Ausnahme: indigene Gemeinschaften, die Pelze durch traditionelle Jagd für den eigenen Bedarf gewinnen. Ab heute werden in New York Kollektionen von rund 70 Labels präsentiert. Den Auftakt machte eine Modenschau des inzwischen 86-jährigen Designers Ralph Lauren.
Wenn in einer ehemaligen Industriehalle eine Mischung aus Musik, Theater, Schauspiel und Tanz gezeigt wird, dann ahnen die Theaterfans, dass wir jetzt in Fazit bei der Ruhrtriennale angekommen sind. Heute Abend in Gladbeck im Norden des Ruhrgebiets auf dem Programm Sittarta, die Erzählung von Hermann Hesse, die vor gut 100 Jahren erstmals erschienen ist. Es ist ein Buch über den Weg zur Erleuchtung. Bis heute wird es viel gelesen, die Faszination Indien. Sittarta hat jetzt die belgische Theatermacherin Lisaboa Ubrechts zu dem gleichnamigen Theaterabend inspiriert. Mit dabei auch ein Chor aus Lettland, der mit Minimal-Vokalisen die Stimmung meditativ grundiert. Sittarta von Lisaboa Ubrechts bei der Ruhrtriennale. Und Stefan Keim hat die Uraufführung in Gladbeck in der Maschinenhalle gesehen, in der Maschinenhalle Zweckel. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Keim. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Rülke.
Eine Reise zur Erleuchtung war angekündigt. Wie weit sind Sie denn auf diesem theatralen Indien-Trip zur Erleuchtung mitgegangen?
Herr Rülke, ich bin ein Fluss. Den Satz wollte ich immer schon mal in Fazit sagen.
Alles fließt, aber, sie sind ein Fluss.
Ja, das ist auch sozusagen das Ende des Ganzen, denn am Ende ist Siddhartha auf einem Fluss mit einem Fährmann und es geht eben darum, dass er eigentlich nicht auf dem Fluss ist oder sie, muss ich gleich erzählen, Siddhartha ist eine Frau, sondern Siddhartha ist der Fluss und wir alle sollen Siddhartha sein und den Weg zur Erleuchtung finden. So weit ist es dann mit mir doch nicht gegangen, aber Siddhartha ist ja eine Frau, wird von einer Frau gespielt, muss man genau sagen, von der Singer-Songwriterin Meskere Mees, ist aber eigentlich ein geschlechtlich nicht wirklich festgelegtes Wesen. Und Lisa Boa Hauberechts hat den Roman von Hermann Hesse einmal entschwulstet, entschlackt, die Handlung vereinfacht, viele Figuren weggelassen und daraus eine so in gut anderthalb Stunden sehr gut erzählbare Etappenreise gemacht, eben auf dem Weg zur Erleuchtung mit allen Aufs und Abs.
Es gibt ja bisher überraschend wenige Bearbeitungen von Siddhartha. Wikipedia kennt zum Beispiel nur eine Verfilmung und eine Hörspielbearbeitung. Liegt das vielleicht auch daran, dass so ein spirituelles Thema ja auch leicht ein bisschen kitschig werden kann?
Das ist genau das Problem. Und ich habe da auch selber persönlich als eher nüchterner Mensch auch durchaus Einwände. Es beginnt damit, dass Siddhartha ja Anführer, Anführerin des eigenen Dorfes sein soll und dann ja die Verantwortung von sich weist. Also dieser Weg zur Erleuchtung ist ja auch immer etwas sehr auf sich selbst bezogenes, um nicht zu sagen etwas egoistisches. Es geht ja nur darum, dass ich meine Erleuchtung finde, aber dann eben dadurch, dass ich mein Ich zerstöre und aufgebe. Eine sehr schwierige Sache und ich denke, je nachdem, wie spirituell man so drauf ist, so sieht man eben diese Geschichte auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber so wie sie hier dargestellt wird, das ist ästhetisch wirklich auf höchstem Niveau, da glaube ich, packt diese Geschichte auch Leute, die eigentlich sagen, boah, Hermann Hesse, den Kitsch tue ich mir nicht an. Doch in der Form gerne schon.
Jetzt sollten wir natürlich auch auf die Musik zu sprechen kommen, Herr Keim. Musiktheater war ja auch angekündigt, Schauspiel, Tanz, Musiktheater. Die Musik stammt von der US-Amerikanerin Caroline Shaw. Die Komponistin ist für ihre Experimentierfreude bekannt. Der lettische Rundfunkchor ist dabei. Wir haben eben schon ein bisschen was von ihm gehört. Wie klingt denn Siddhartha in Gladbeck?
Das sind wirklich die unterschiedlichsten musikalischen Einflüsse. Es geht sogar bis dahin, dass ein ABBA-Pop-Song zitiert wird. Aber es gibt zum Beispiel auch eine in Indien sehr berühmte Sängerin Ustatma Sila Khan. Das ist so diese Form des Raga-Gesangs, die man eben aus Indien ja kennt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Opernsängerinnen und Sänger auf der Bühne und ich fand besonders berührend, das sind zwei Bettelmönche, mit denen Siddhartha dann durch die Gegend zieht. Der eine ist ein Schauspieler, Kaspar Clausen, der andere ein Opernsänger und zwar ein Sopranist, also ein Countertenor, der noch höher singt, der wirklich in der Tonlage singt wie früher die Kastraten und das klingt so. Also ein sehr, sehr feiner Klang und das macht auch diese ganze Aufführung aus. Es ist eine Aufführung, in der man sich auch so ein bisschen verlieren kann, die ruhig ist, die nicht versucht bis zu einer ganz, mit der Ausnahme einer ganz großen Krise von Siddhartha, wo es auch darum geht, gebe ich auf, begehe ich Selbstmord. Aber es ist eben eine Aufführung, die ja eine große Seelenruhe eigentlich vermittelt.
Jetzt zu dem, was Sie gesehen haben, Herr Keim, die Maschinenhalle Zwickel, die ist ja schon deshalb etwas Besonderes, Zwickel, weil man sie nicht einfach umgestalten kann, wie man will. Da stehen riesige Maschinen, die nicht bewegt werden können. Jedes Regie-Team muss damit irgendwie zurechtkommen und drumrum inszenieren. Wie ist das Lisa Boa Hauberechts gelungen?
Großartig. Ich war erst beim ersten Blick etwas enttäuscht, weil die ganz große Maschine ist abgedeckt vom Bühnenbild. Die sieht man gar nicht. Aber wenn man dann oben sitzt, und hier ist es gut, nicht zu nah dran zu sitzen, sondern so weit es geht, nach oben zu gehen, sieht man links eine sehr, sehr steile Treppe nach oben. Das ist der schwere Weg zur Erleuchtung. Auf der rechten Seite sieht man so eine Rampe. Da spielen dann die Szenen, die in der Stadt sind, wo alles ein bisschen einfacher ist. Darunter ist die Maschine und in der Mitte eine große Fläche, die später zum Fluss wird. Es wird die Tür aufgemacht. Es wird draußen gespielt. Die untergehende Sonne strahlt in den Raum hinein. Und es kommt ein Rad als Hauptelement des Bühnenbildes von Sami van den Heuvel. Und das wirkt so, als könnte es von dieser verdeckten großen Maschine sein, dass es sozusagen da abgesprengt worden ist. Der Raum wird auf faszinierende Weise sowohl musikalisch als auch szenisch genutzt. Und ich habe sowas lange, ehrlich gesagt, vermisst, auch in der Intendanz von Ivo van den Hove bei der Ruhr-Triennale. Das ist ein Abend, wo ich sage, ja, dafür gibt's das Festival in diesen Industriehallen.
Also Mischformen aus verschiedenen Genres, die gehören von Beginn an zur Idee der Ruhr-Triennale. Dazu gehört auch die Beschäftigung mit spirituellen Themen. Siddhartha, so wie Sie es beschreiben, erfüllt ja beide Kriterien. Also, Sie haben es auch, glaube ich, schon angedeutet, es war ein Highlight.
Es ist wirklich ein Highlight und ja, Sie sagen es völlig richtig. Ich habe noch sehr Saint-François d'Assise in der Jahrhunderthalle von Olivier Messiaen, diese Oper, als die noch nicht in allen Opernhäusern gespielt wurde, hat die Ruhr-Triennale sie entdeckt. Siddhartha ist jetzt kein fertiges Stück, sondern wirklich für die Ruhr-Triennale entstanden, tourt dann aber auch durch Antwerpen, Amsterdam und auch nach Lettland wegen des Rundfunkchors, der ja da beteiligt ist. Das ist wirklich so ein Abend, der einen über das, was so Alltag ist, hinaushebt und ein großes ästhetisches Erlebnis vermittelt.
Hermann Hesses Siddhartha als Theaterarbeit der Ruhr-Triennale in der Maschinenhalle Zweckel, ein Projekt der Theatermacherin Lissaboa Ubrecht. Stefan Keim hat für Fazit die Uraufführung gesehen. Herr Keim, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es ist zu hoffen, dass Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind, immer auch einen kritischen Blick auf die Inhalte werfen und sich fragen, ist das, was ich da gerade sehe, wirklich echt? Im Fernsehen dagegen konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bislang eigentlich auf das gesehene Bild verlassen. Zumindest bis jetzt, denn RTL holt diese Woche KI-veränderte Inhalte in sein Programm. Wie diese Inhalte aussehen und ob der KI-Einsatz im Fernsehen wirklich neu ist, das hat Lea Nentwig recherchiert.
Dem Angeklagten Ben Mierwald wird zur Last gelegt, am 17. Januar 2023 um 8.30 Uhr den Arzt Dr. Matthias Hornig nahe dessen gynäkologischer Praxis an der Straßenbahnhaltestelle Hohenkörbener Weg in Köln vom erhöhten Bahnsteig in das Gleisbett gestoßen zu haben. Die Strecke war an diesem Tag ganztägig wegen Bauarbeiten gesperrt.
Das, was Sie da gehört haben, ist nicht echt. Zumindest ein Teil davon. Denn diese Szene ist mithilfe von KI abgewandelt. Der Fernsehsender RTL hat gemeinsam mit der Produktionsfirma Constantin Entertainment einige ältere Folgen seiner Gerichtsserie Ulrich Wetzel, das Strafgericht, durch Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert. Der Medienjournalist Timo Niemeyer vom Branchenportal DWDL beschreibt es so.
Die Staatsanwältin hält ihr Eröffnungsstatement, sagt aber im Vergleich zum Original andere Sachen. Da hat man mithilfe von Bildbearbeitung, Sprachsynthese und Lip-Synchronisation irgendwie nachgeholfen und macht es so, dass es authentisch aussieht oder zumindest versucht man es so, dass es authentisch aussehen soll.
In dieser Woche strahlt RTL 5 neue Folgen aus. Wobei neu nicht ganz stimmt. Denn eigentlich handelt es sich um bereits gesendete Folgen der pseudodokumentarischen Gerichtsserie. Diese wurden aber mithilfe von generativer KI so verändert, dass Figuren, Handlungsverläufe und Urteile anders sind als in der Originalfassung. Die Neufassungen sind Teil der Initiative RTL bringt KI on Air und ein Pilotprojekt. Schriftlich teilt ein RTL-Sprecher dem Deutschlandfunk mit.
Ziel dieses Projekts ist es, unter realen Produktionsbedingungen Erfahrungen mit generativer KI zu sammeln und besser zu verstehen, welche kreativen Möglichkeiten und welche Grenzen und Herausforderungen die Technologie heute mit sich bringt. Und wir können uns sehr gut vorstellen, weitere Innovationsprojekte dieser Art zu testen.
Wirklich neu ist der Einsatz von KI in Medienproduktionen laut Medienjournalist Timo Niemeyer nicht. In Bereichen der Postproduktion, wie beispielsweise dem Schnitt oder der Erschaffung von Bildhintergründen, kommt KI längst zum Einsatz. Auch wenn es darum geht, Schauspielerinnen und Schauspieler optisch zu verjüngen oder altern zu lassen, würde KI verwendet. oder bei der Synchronisation. Doch komplette Folgen nachträglich in Inhalt und Optik zu verändern, ist für Journalist Niemeyer einmalig.
Noch würde ich sagen, ist das schon noch ein Test, um auch die Auswirkungen zu testen. Wie mache ich das am besten? Wo gibt es vielleicht doch Probleme? Aber diese ganze Sache zeigt ja schon, wohin es perspektivisch möglicherweise geht.
Dahinter stünde die Hoffnung, mithilfe von KI möglichst einfach, kostengünstiges Programm zu produzieren, so der Medienexperte.
Das wird sicher noch viel weiter voranschreiten und da werden in den kommenden Jahren überall Grenzen ausgetestet werden. Es kommt mittelfristig aber auch darauf an, wie das Publikum darauf reagiert. Die Technik wird auch besser und dann könnte es auch Serien oder Filme treffen, beziehungsweise die könnten damit dann auch immer mehr in Berührung kommen. Und es gibt ja auch schon Unternehmen, die inzwischen daran arbeiten, ganze Sendungen, ganze Filme ausschließlich von einer KI produzieren zu lassen.
Für die Medienethikerin Jessica Hesen, Professorin an der Universität Tübingen, ist es wichtig, beim KI-Einsatz unterschiedliche Genres voneinander zu trennen. Anders als bei nachrichtlichen und dokumentarischen Formaten sieht sie die Verwendung von KI bei fiktiven Formaten weniger kritisch. Aber sie müsse redaktionell begleitet und transparent gemacht werden. Im konkreten Fall des RTL-Formats findet sie:
Man möchte ja eine gute Geschichte geliefert bekommen, in der man sich vielleicht Gedanken noch darüber macht, was richtig ist, was gerecht ist und so weiter. Und das kann durchaus auch bedient werden mit künstlicher Intelligenz.
Seit August gelten EU-weit neue Transparenzanforderungen bei der Verwendung von KI. Sie schreiben eine Kenntlichmachung grundsätzlich auch bei fiktiven Inhalten vor. Hier, Zitat:
Beschränken sich die in diesem Absatz festgelegten Transparenzpflichten darauf, das Vorhandensein solcher erzeugten oder manipulierten Inhalte in geeigneter Weise offenzulegen, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.
RTL geht allerdings mit der Kenntlichmachung des KI-Einsatzes unterschiedlich um. Aus seiner Streaming-Plattform RTL Plus liest man im Abspann einen Hinweis auf die KI-Nutzung. Im linearen Programm konnten wir keinen solchen Hinweis entdecken. Grundsätzlich sieht Timo Niemeyer eine Parallele zwischen den neuen KI-Experimenten von RTL und früheren Formaten.
Ich vergleiche das gerne mit dem Aufkommen des Scripted Realities. Also vor 20 Jahren haben sich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, ist das eigentlich echt, was ich da schaue? Bis RTL dann irgendwann angefangen hat, in die Abspende zu schreiben, alle Figuren sind fiktiv und rein erfunden. Das war auch damals eine große Diskussion. Und heute ist es die KI und ich finde, wenn man bestehende Folgen nimmt und das dann so verändert, ist das keine Täuschung des Publikums. Das Publikum sieht was Fiktionales und erwartet was Fiktionales und das ist es am Ende.
Die Tübinger Medienethikerin Jessica Hesen rät Zuschauenden grundsätzlich zur gesunden Skepsis bei audiovisuellen Inhalten.
Wir sind so trainiert als Menschen, dass wir unseren Augen und Ohren bauen und den Inhalten, die über Medien geliefert werden, die über Video- oder Audiokanäle geliefert werden, einfach Authentizität zuschreiben. Und das ist leider nicht mehr der Fall durch künstliche Intelligenz.
Für Medien sei es nun wichtig, zu entscheiden, wie sie mit KI umgehen und wie sie den Einsatz transparent machen. Und bestimmte Bereiche von der KI-Nutzung auszunehmen.
Von der Fiktion zur KI-Fiktion, Lea Nentwick berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
12 Dinge, die Sie über Franz Marc wissen sollten, titelt das Feuilleton der Welt zur Retrospektive in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und Boris Pofalla liefert die 12. Punkt 4. Warum Franz Marc sich vom Tiermotiv verabschiedete und abstrakte Bilder malte. So habe der Künstler 1915 aus dem Krieg an seine Frau geschrieben: »Ich empfand schon sehr früh den Menschen als hässlich. Das Tier schien mir schöner, reiner. Aber auch an ihm entdeckte ich so viel Gefühlswidriges und Hässliches, so dass meine Darstellungen instinktiv aus einem inneren Zwang immer schematischer, abstrakter wurden.« Bei den sonstigen Themen der Feuilletons vom Freitag konnte man sich durchaus wünschen, auch ihnen durch Abstraktion die Hässlichkeit oder den Horror auszutreiben. Wenn das mal so einfach wäre. Überall Artikel zu den Anschlägen vom 11. September, die sich zum 25. Mal jähren. Die Frankfurter Allgemeine erinnert daran, dass viele Szenen aus Hollywood-Filmen, etwa aus einem Spider-Man-Film, herausgeschnitten wurden, weil diese Szenen nach den Anschlägen als pietätlos hätten wahrgenommen werden können. »Der Blick, der bis heute wirkt«, titelt die Taz unter einem Foto, auf dem Menschen erschüttert in eine Richtung starren und sich teilweise vor lauter Schrecken die Hand vor den Mund halten. Sie sehen, erfährt man aus der Bildunterschrift, auf die brennenden Zwillingstürme. Der angekündigte Blick, der bis heute wirkt, entpuppt sich im Text von Mayra Chaudhry dann aber überraschenderweise als ein ganz anderer. Sie meint den rassistischen Blick. 9/11 habe eine Welle des Rassismus ausgelöst, die bis heute spürbar sei. Ich war 10 Jahre alt und in der 5. Klasse, als 2 Flugzeuge in das World Trade Center flogen, schreibt die Muslimin Chaudhry im Taz-Artikel. Ich erinnere mich nicht mehr an jedes Bild, das damals über den Fernseher flimmerte, aber ich erinnere mich an meine Lehrerin. Sie zeigte auf mich und fragte: »Und was sagst du denn jetzt dazu?« Auf mich. Ich war 10 Jahre alt. Hoffentlich lesen 10-Jährige nicht den Artikel, den Piotr Heller für die FAZ geschrieben hat, denn sonst könnten sie Angst bekommen, keine 15 Jahre mehr zu werden. Heller zitiert einen Internetpost von Jacob Coxon, der beim KI-Entwickler Anthropic gekündigt hat. Die Menschen, die KI entwickeln, sind fest davon überzeugt, dass sie uns alle bis zum Ende dieses Jahrzehnts auslöschen könnte. Ja, dann mal lieber schnell noch schön intensiv leben. So hedonistisch wie die Frauen in Susanne Meures Klimafilm Eternity. Der sei, zitiert Birgit Rieger im Tagesspiegel, die Regisseurin, eine filmische Adaption von Florentina Holzingers Performancekunst. Freundinnen, wohl hauptsächlich nackt zu sehen, reisen in die Berge, um zu feiern, weil die Welt eh bald untergeht. Genaueres weiß man erst am Sonntag, wenn der Film Premiere auf der Art Week in Berlin hat. Obwohl irgendwann auch Meldungen auf Handys vor potenziell verstörender Kunst warnen? Das kann man vermuten, wenn man eine so ausgeprägte Fantasie hat wie Hans Zippert. Mit Blick auf den bundesweiten Warntag am Donnerstag samt unangenehmen Alarmton auf dem Handy schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: In diesem Fall wurde vor einer faschistischen Machtübernahme in Sachsen-Anhalt gewarnt. Bald werde vor allem Möglichen gewarnt, vor Salmonellen bis Wohnungsmangel, so Zippert. Nur vor Warnungen kann aus technischen Gründen bisher noch nicht gewarnt werden.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.